Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Ideenwald-Podcasts über Stocksteine Startup. Ich freue mich, dass wir heute wieder einen spannenden Gast begrüßen dürfen. Das zweite Mal für dieses Jahr. Und bevor ich jetzt aber zu viel erzähle und zu weit vorgreife, stell dich doch einfach mal gerne selbst vor.
Ja, moin. Ich bin der Lars von InnoKappa und ich bin Entwicklungsingenieur. Und um zu begreifen, was wir machen, will ich einfach mal so anfangen und erklären, warum wir das Ganze machen. Und zwar, wenn man sich anschaut, wann gehen große Konzerne quasi kaputt oder verlieren zumindest erheblich an Relevanz. Ja? Und so populäre Beispiele sind Kodak, Nokia. Und man könnte behaupten, VW befindet sich auch gerade in so einer Phase. Dann sieht man eben, dass diese Firmen total dominant am Markt waren, aber eben zu spät auf Innovationen gesetzt haben. Ja? Und Konkurrenten kommen dann eben um die Ecke, die Innovationen anbieten, die mit Disruption, so sagt man ja auch, also Innovationen, die quasi sich stark unterscheiden von dem, was man aktuell am Markt so macht, dann ein Produkt liefern, was so viel besser ist, dass die Kunden eben das adaptieren und die Firmen, die nicht auf diese Innovationen gesetzt haben, eben stark darunter leiden. So, das Gleiche passiert auch bei uns im Mittelstand, nur da ist es einem eben nicht so bewusst, weil man die Firmen möglicherweise nicht kennt. Und das ist eben genau, wo wir ins Spiel kommen, weil wir eben dafür sorgen, dass Firmen innovativ bleiben. Ne? Also unser Ziel, unsere Mission ist quasi, Unternehmen zum Innovationsführer in ihrer Branche zu machen.
Ja, sehr spannend. Das klingt interessant. Aber bevor wir in InnoKappa und eure Tätigkeit genauer reinblicken, willst du kurz mal so ein bisschen Einblick über dich geben? Was ist so dein beruflicher, dein wissenschaftlicher Hintergrund? Wo kommst du eigentlich her? Wo ist so dein Zuhause fachlich?
Jo, also erstmal, ich bin gebürtiger Saarländer und bin jetzt auch wieder im Saarland zurück. Und bin aber zum Studium nach Darmstadt gegangen, an die TU Darmstadt, habe dort Mechanical and Process Engineering studiert oder zu Deutsch Maschinenbau und Verfahrenstechnik. Habe dort Bachelor Master gemacht und bin dann danach in die Industrie gegangen. Habe dort ein bisschen als Entwicklungsingenieur gearbeitet, also auch Forschung und Entwicklung quasi weitergemacht. Und genau, habe dann relativ bald festgestellt, dass das nicht so mein Ding ist, in der Industrie zu arbeiten. Oder was heißt, als Angestellter in der Industrie zu arbeiten, muss ich dazu sagen. Und habe dann eben mein erstes Unternehmen gegründet, Resulo. Oder wahrscheinlich eher bekannt unter unserem Markennamen Sorglos Sauerteig. Und jetzt ist es Zeit für ein neues Projekt.
Ja, cool. Und wir haben auch im Vorfeld schon so ein bisschen darüber gesprochen. Wir hatten ein kleines Vorgespräch. Hast gerade schon gesagt, Sorglos Sauerteig oder InnoKappa ist eure erste Gründung, Resulo und Sorglos Sauerteig war eure erste Idee. Kannst du mal kurz für uns erzählen, was denn eure erste Idee dann war, was ihr dann genau gemacht habt mit Sorglos Sauerteig?
Ja, ich muss dazu sagen, das Team hat sich ein bisschen verändert in der Zwischenzeit, aber da können wir, denke ich, später nochmal drüber quatschen. Also Resulo, das Unternehmen hinter Sorglos Sauerteig, habe ich quasi gegründet, weil ich herausfinden wollte, ob der Nachhaltigkeitsgedanke in der Bevölkerung schon so weit ist, dass man wirklich auch ein nachhaltiges Produkt an den Markt bringen kann. Und ich finde das Thema Nachhaltigkeit halt wichtig, aber viele Leute haben gar nicht auf dem Schirm, was das eigentlich bedeutet. Ja, zum Beispiel auch dieser Begriff nachhaltiger, das gibt es in meinen Augen eigentlich nicht, weil es ist entweder nachhaltig, sprich wir können so unendlich lang weitermachen, oder es ist eben nicht nachhaltig, dann kann man vielleicht von ökoverträglicher sprechen oder umweltverträglicher oder sowas. Ne? Und uns ging es eben wirklich darum, ein Produkt zu schaffen, wo wir sagen, das ist maximal nachhaltig, ne? Also alles bedacht. Und Resulo, das steht für Responsible, Sustainable und Longlasting. Und Nachhaltigkeit, sagt man, also auf der wissenschaftlichen Ebene, besteht eigentlich aus drei Aspekten. Einmal dem soziale Nachhaltigkeit, ne? Deswegen responsible, dann das ökologische, ne? So gemeinhin als sustainable übersetzt, würde ich mal sagen, und dann aber auch das ökonomische. Und da haben wir eben das Thema Langlebigkeit für uns in den Fokus genommen. Das heißt, unser Produkt sollte quasi auch so robust sein, so langlebig sein, dass man es eben vererben kann, ja. Und das war so ein bisschen die Mission, mit der wir da reingestartet sind. Dann, keine Ahnung, hat man natürlich so Ikigai-mäßig geschaut, okay, was sind eben Produkte, die einen interessieren? Ich habe dann ganz viele Ideen gesammelt. Und eine Idee war eben auch so ein Sauerteigautomaten, den wir dann als erstes mal angegangen haben. Das war also ein Automat, der quasi automatisch Sauerteig herstellen sollte, sodass man als Hobbybäcker jederzeit quasi beim Backen loslegen kann, so wie man es von der Trockenhefe quasi gewöhnt ist.
Und hast du quasi dann deine Expertise im Bereich Nachhaltigkeit und Maschinen- und Verfahrenstechnik einfach zusammengebracht, kann man das sagen?
Genau, also ich muss sagen, im Thema Nachhaltigkeit war ich jetzt vor der Gründung gar nicht so tief drin. Klar, das Thema war mir irgendwo wichtig, ich habe mich damit auseinandergesetzt, aber das ist bei mir generell eigentlich so, dass ich mich dann schon sehr, sehr tief in so Themen auch einlese und wir haben da auch mit der Uni zusammengearbeitet. Ich habe wirklich halt auch Paper zu dem Thema gelesen, um einfach zu kapieren, okay, was ist der Stand der Wissenschaft, was muss man eigentlich machen und was sind eben so Probleme, wo kann man bei aktuellen Produkten eben sagen, dass sie noch nicht nachhaltig sind und haben quasi von einem erstmal relativ weit distanten Blick sozusagen auf das Thema angefangen eben.
Und ja, da kann man ja schon fast davon sprechen, dass du auch so eine Affinität zum Gründen hast, wenn das jetzt schon mit NurCap eure zweite Innovation ist. Wie kommt es, dass du ja da so eine Affinität für hast? Hast du irgendwie so auch eine familiäre Geschichte mit Gründung oder sagst du einfach, hey, ich bin irgendwie gar nicht so der Typ fürs Angestelltenverhältnis, will irgendwie mein eigenes Ding machen?
Ja, das ist ganz witzig, weil nach dem Studium habe ich gesagt, boah, ich hätte richtig Bock auf so einen richtig großen Konzern, 35-Stunden-Woche und ein sattes Gehalt, total sicher, kannst die Füße hochlegen, ne? Und zu meinem Glück, muss ich eigentlich sagen, habe ich bei denen dann keinen passenden Job gefunden nach dem Studium. Bin dann eher zu einem Mittelständler gegangen, aber jetzt zurückwirkend gesehen, da wäre ich total ausgerastet. Das wäre gar nichts für mich gewesen, weil das, was in Deutschland leider normal ist, dass man so ein bisschen Dienst nach Vorschrift macht, damit bin ich überhaupt gar nicht klar. Ja? Also für mich ist es eben total wichtig, mich auch intellektuell, sage ich jetzt mal, ein bisschen entfalten zu können. Und das habe ich im Angestelltenverhältnis überhaupt nicht gefunden. Es ist schon so, dass ich auch Gründer in der Familie habe. Also mein Großvater damals hat ein Unternehmen gegründet, das mein Vater jetzt übernommen hat. Das Leuchtenhaus Lakos in Saarbrücken. Aber das war eben nicht so mein Ding. Ne? Ich war eher auf der schaffenden Ebene sozusagen unterwegs und habe mich nicht so als Händler gesehen. Und wahrscheinlich war da schon so ein bisschen Hintergrundaffinität aus dem Grunde da, schätze ich schon.
Wir haben gerade schon drüber gesprochen, die InnoCappa. Erklär uns doch mal genau, mit was für Problemen kommen denn die Kunden zu euch und was löst ihr genau für die? Du hast eben schon gesprochen, Prototyping, Innovation. Aber damit wir mal so ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie so euer Alltag aussieht, eure Kundengruppe. Erzähl doch mal, was die Leute so zu euch kommen.
Ja, ich glaube, ich bin noch gar nicht so tief drauf eingegangen, was wir machen. Also ich habe gesagt, so, wir bringen Leute zum Innovationsführer und das machen wir halt eben ganz konkret durch Entwicklungsdienstleistungen vor allen Dingen. Das heißt, eigentlich relativ egal, in welchem Stadium die Leute zu uns kommen, aber am besten ist natürlich ganz, ganz, ganz am Anfang. Sprich, man hat möglicherweise noch gar nicht so eine Vorstellung, welche Produkte man jetzt als nächstes entwickeln will und wie man eben seine Position festigen will. Und dann würden wir, ja, Neudeutsch würde mal Ideation machen, also mit den Kunden mal stark reflektieren, was das aktuelle Portfolio ist, was auch das Portfolio der Konkurrenz ist und wo eben noch Painpoints bei den Kunden bestehen, ne? Dass man also erstmal das Problem abklärt. Und dann ist unsere Stärke eben wirklich, dass wir Konzepte finden, die zu dem Unternehmen passen, aber eben so einen innovativen Vorsprung dann bieten, dass diese Kunden mit diesem Produkt wirklich sich am Markt dauerhaft behaupten können. Ja? Und für mich zählt halt zu so einer Entwicklungsdienstleistung eben nicht nur diese Ideengebung, sondern eben auch, dass man in der Lage ist, das Ganze dann umzusetzen. Das heißt, für mich einen Prototypen auszugestalten, weil ich sag mal, eine Idee ist erstmal nicht viel wert. Und wenn man dann den Prototypen hat, auch als Proof of Concept, kann man dann quasi sagen, okay, diese Idee ist so valide, kann die dann am Markt testen und dann eben feststellen, okay, ist man wirklich auf dem richtigen Pfad? Weil ich denke, man kennt es von Startups, ja, man hat am Anfang immer, am Anfang klingen die Ideen immer total geil, ja, und in der Realität stellt man dann doch häufiger fest, dass es Probleme gibt. Und das haben wir eben schon vorgesehen, sage ich jetzt mal so, dass wir eben in iterativen Schleifen uns an das Endergebnis ranarbeiten, ne?
Und kannst du so ein bisschen für uns mal erklären, aus was für Bereichen die Leute auf euch zukommen? Also ihr seid bis aus dem Bereich Verfahrenstechnik, Maschinenbau. Gibt es da so, sage ich mal, bestimmte Branchen, damit wir das so ein bisschen eingrenzen können zum Bereich Aviation?
Nee, also das ist tatsächlich eine Besonderheit von uns, weil wir, ich habe ja schon gesagt, wir fokussieren uns sehr auf so die Kreativität dabei. Ja, man muss jetzt so ein bisschen unterscheiden nach der Art der Innovation, um zu begreifen, was ich jetzt versuche zu erklären. Also es gibt quasi lineare Innovation. Das bedeutet, es gibt ein Produkt und das wird einfach besser gemacht. Wenn man jetzt beim Beispiel Verbrenner bleibt, ne, also ein Automobil mit Verbrennermotor,
dann schafft man eben Fahrassistenzsysteme drauf und macht das Fahrwerk besser und macht die Motoren effizienter und so weiter. Das wäre also eine lineare Iteration. Das heißt, das Produkt ist danach besser, aber es ist vom Prinzip her immer noch das Gleiche. Und eine Disruption oder eine, ich würde mal sagen, nicht lineare Innovation ist eher, man macht etwas komplett anders. Also man verändert das Konzept komplett. Ne? Also ich sage jetzt mal ein Flugtaxi oder sowas. Ja? Das bedingt eben, dass man relativ kreativ arbeitet. Diese lineare Innovation, dafür brauchst du wirklich Experten, die ihrem Leben nichts anderes gemacht haben als dieses Thema, sich super, super gut mit diesem einen spezifischen Thema auskennen. Und gerade im Automobil ist es das häufig, du hast dann Ingenieure, die machen ihr Leben lang nichts anderes als den Motor des rechten Außenspiegels, so ungefähr. Ne? Aber die sind dann wirklich die Besten auf der Welt in genau dieser Spezialität. Und wenn du aber was komplett anderes machen willst, dann musst du ja outside the box denken. Ja? Du musst quasi die Fähigkeit haben, da etwas zu erdenken, was es so noch nicht gab. Also quasi dieses Erfinder-Dasein eigentlich. Ja? Und das ist eben wichtig zu verstehen. Das passiert nicht, wenn man total eingenischt in seinem Thema ist, sondern eben ganz breites Hintergrundwissen hat. Ja? So ein Buch zu dem Thema, was relativ populär ist, ist der Medici-Effekt, der eben genau das beschreibt. Ja? Je vielfältiger eigentlich die Hintergründe sind, desto mehr ist man in der Lage, eben auf originelle Ideen zu kommen. So. Und das ist eben auch der Grund, warum wir sagen, wir schränken uns nicht in den Branchen ein, weil wir eben von diesem Effekt auch profitieren wollen. Ja? Das heißt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, in Luft- und Raumfahrt macht man was total gut funktioniert, und überträgt dann dieses Konzept auf, was weiß ich, Fahrräder zum Beispiel jetzt. Ne? Genau. Aber aktuell ist es noch so, du hast ja gefragt, was sind unsere aktuellen Kunden? Wir sind jetzt noch nicht so furchtbar lang am Markt. Ne? Ich kenne halt durch meine Vorgründung quasi die Startup-Welt so ein bisschen. Und da sind wir halt aktuell dabei und unterstützen Startups vor allen Dingen. Ne? Also die haben halt relativ vielfältige Produkte, sage ich jetzt mal.
Okay, klingt auf jeden Fall sehr spannend und auch sehr breit. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, weil ich stelle mir das relativ komplex vor, sich dann auch jedes Mal in solche ja komplett neuen Technologien und Verfahren auch irgendwie reinzudenken. Habt ihr da, sage ich mal, gewisse Methoden, die ihr da anwendet, um schnell ins Thema reinzukommen?
Nee, du hast natürlich absolut recht. Man muss sich jedes Mal neu reinfuchsen. Jetzt ist es zum Glück so, dass wir beide halt Studiengänge gehabt haben, die halt an sich schon sehr breit waren. Ne? Das heißt, man hat eigentlich alles schon mal gehört, so ungefähr, ja, und muss sich dann nur noch mal auf den aktuellen Stand bringen, in Anführungszeichen. Ne? Also bei uns hat das bis jetzt immer ausgereicht. Und ich nutze ehrlicherweise relativ viel KI dafür. Das ist jetzt nichts Originelles, ne? Aber Perplexity finde ich super, super hilfreich, um, sage ich jetzt mal, so grob abzuschätzen, okay, was sind denn zum Beispiel die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Branche, ja? Und dann, wenn Perplexity quasi an seine Grenzen stößt, wo es dann nur noch auf irgendwelche Blogs verweist, die irgendwelchen SEO-Unsinn quasi geschrieben haben, dann gehe ich tatsächlich oft rein und lese halt Bücher zu dem Thema oder halt auch wissenschaftliche Veröffentlichungen. Auch da wieder ein KI-Tool, was ich empfehlen kann, ist ScienceOS, was quasi wissenschaftliche Paper durchsucht und eben da kann man in sehr kurzer Zeit quasi zumindest mal so ein grobes Bild von Stand der Wissenschaft machen. Und dann bei den Themen, wo es wirklich um die Wurst geht, klar, da muss man dann reingehen und wirklich intensiv nochmal recherchieren. Das kostet ein bisschen Zeit, aber ich mache das persönlich sehr, sehr gerne. Und mein Mitgründer ist auch total der Freak, kann man sagen, was so Stand der Technik quasi angeht. Das ist absolut seine Leidenschaft. Und ich würde sagen, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt.
Ja, sehr spannend. Hast du dir ja auch vermutlich über die Jahre oder die ganzen Projekte, die ihr umgesetzt habt, einfach auch ein sehr, sehr breites Wissen einfach auch aneignen können, oder?
Ich würde schon behaupten, ja. Aber ich denke, dass das Wichtigste ist auf jeden Fall die Fähigkeit zum Lernen, was wir gelernt haben. Also weil wir einfach relativ schnell darin sind, jetzt in neue Themen uns einzudenken, das kann man gewissermaßen auch trainieren, würde ich sagen.
Ja, ich finde es spannend heutzutage, wie schnell das einfach geht, mit Hilfe von KI-Tools sich in ein komplett neues Thema einzudenken. Man hat auch so ein bisschen diesen Spielball, den man sich so hin und her geben kann. Das ist eine tolle Möglichkeit. Du hast gerade schon gesagt, ihr seid noch nicht so lange am Markt und dann frage ich erstmal, seit wann gibt es euch denn jetzt genau am Markt? Seit wann seid ihr aktiv?
Ja, also wir haben mit dem Projekt InnoKappa haben wir quasi im Oktober 2024 angefangen. Ich muss aber dazu sagen, dass wir am Anfang ein paar Startschwierigkeiten hatten, sage ich jetzt mal, auf die wir bestimmt auch gleich noch zu sprechen kommen. Wirklich, im engeren Kundenkontakt sind wir eigentlich erst seit Dezember 2024.
Okay, also noch ganz frisch, sage ich mal fast, ne?
Kann man so sagen, ja.
Knapp 2 Monate, jetzt heute im Januar, wo wir aufnehmen. Und wer ist denn dein Co-Gründer, von dem du gerade eben schon erzählt hast, der auch lag mit dir zusammen diese innovativen Projekte umsetzt?
Genau, mein Co-Gründer, mein Mitgründer, würde ich eigentlich sagen, ist David Villmann. Der hat auch Maschinenbau und nachhaltige Energiesysteme oder was in der Art studiert. Ich bin jetzt nicht mehr genau sicher, was sein Studiengang war, aber der ist halt wirklich ein absolutes Technikgenie, kann man sagen. Das ist also seine absolute Leidenschaft zu basteln, und er hat auch eine ganze Werkstatt im Keller, ne, mit Fräsbank und Drehbank und allem Möglichen, was so eine kleine Werkstatt eigentlich braucht. Und ja, wie andere Leute quasi ins Fußball gehen, geht der in seinen Keller und dreht irgendwas. Und ja, so haben wir eigentlich einen sehr, sehr guten Hintergrund, was eben das Technische angeht.
Ja, sehr gut. Dann seid ihr auch, wie kann man sagen, auf der theoretischen und auf der praktischen Ebene sehr breit aufgestellt. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Genau, ich kenne den David schon relativ lang aus Überschneidungen im Freundeskreis, sage ich jetzt mal so aus Schulzeiten. Und hatten da über Jahre dann über das Studium eigentlich so gut wie keinen Kontakt, will ich mal sagen, weil auch andere Stadt und so weiter und so fort. Und während ich halt an Resulu gearbeitet habe, hat er auch an einem eigenen Business gearbeitet. Ja, er hat ein bisschen Pech gehabt mit seiner Finanzierung für das Projekt. Und mit Resulu ging es ja dann auch irgendwann in eine Phase, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich hier keine Zukunftsperspektive mehr und will was anderes machen. Und dann, weil wir sowieso im Austausch waren, eben über unsere Gründungsvorhaben, um es mal so zu nennen, haben wir dann festgestellt, ey, wir haben super viele gleiche Ansichten, wie so ein Unternehmen zu führen ist, was wichtig ist an Werten, ja. Und dann haben wir gesagt, hey, lass uns das einfach mal probieren, da das, was wir richtig gut können, einfach zu potenzieren, indem wir uns da zu so einer Art Ingenieurbüro zusammenschließen.
Ja, sehr cool. Klingt nach einer sehr spannenden Geschichte, dass sich irgendwie deren zwei Leute nochmal wiedergefunden haben, ne? Nach einem gewissen Punkt, nach einer gewissen Zeit, auch mit einem ähnlichen Thema. Du hast gerade eben schon gesagt, ihr seid jetzt seit Dezember 2024 am Markt, hattet auch Startschwierigkeiten. Lass es doch einfach mal direkt da reingehen. Als ihr den Entschluss gefasst hattet, gemeinsam was zu starten, wie seid ihr das Ganze ja angegangen? Ich meine, ihr hattet ja dann beide auch eine gewisse Vorerfahrung aus euren Gründungen, die ihr vorher schon angegangen seid, bei dir Resulo, bei David, ja, seine eigene Gründung, wo er Dinge getan hat. Wie seid ihr dann gemeinsam am Anfang das Thema angegangen mit InnoCover, die Gründung?
Ja, gut, wir sind beide ein bisschen verkopft, muss ich sagen. Das heißt, wir haben uns halt super viele Gedanken gemacht zu den ganzen Hintergründen. Wie will man so ein Unternehmen aufbauen? Was ist einem wichtig? In welche Richtung kann man sich entwickeln? Auch schon gedacht, ja. Wie kann man auch eigene Projekte in das Thema mit reinbringen? Weil wir haben halt beide einen Backlog, will ich mal sagen, an Projekten, den können wir in einem Leben gar nicht abarbeiten, ja. Und dann zu schauen, okay, wie kriegen wir das vielleicht noch irgendwie mit rein verwurschtelt? Und haben uns dann eben nochmal stark eingelesen, was halt auch so die rechtlichen Bedingungen sind für so ein Ingenieurbüro. Ja, was müssen wir beachten? Was dürfen wir auf gar keinen Fall falsch machen? Und ja, da kamen halt auch so ein bisschen unsere Startschwierigkeiten her, will ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir sind dann über das sogenannte Produkthaftungsgesetz gestolpert. Mir war das im Rahmen von Resulo schon mal begegnet, im Rahmen von CE, ne, und dem weiteren Dunstkreis davon. Das Produkt, was ich bei Resulo hatte, war aber total ungefährlich, ja. Und deswegen war das damals kein Problem. Und jetzt als Ingenieurbüro haben wir festgestellt, oha, da haben wir eine falsche Vorstellung von der Industrie quasi mitbekommen, was da die Gesetzeslage angeht. Und zwar in der Industrie wurde es unserer Erfahrung nach immer so ein bisschen so gehandhabt, ja, du machst halt einen Prototypen, ne, und da muss halt alles nicht perfekt sein, sondern musst eben rausfinden, dass das Ding funktioniert und wie es funktioniert und musst halt was bei lernen. Was wir jetzt aber feststellen mussten, ist, dass dieses Gesetz keine Unterscheidung macht zwischen Prototyp und Serienprodukt, zum Beispiel, ne? Und das Gesetz ist aus unserer Sicht relativ streng, was das angeht. Es gibt da eine, jetzt suche ich gerade nochmal nach dem Begriff, eine schuldunabhängige Haftung. Das heißt, selbst wenn du nichts falsch gemacht hast nach dem Sinne, haftest du trotzdem für Schäden, die durch dein Produkt quasi entstehen. Ich sage jetzt mal ganz konkret, wir entwickeln was für einen Kunden und haben da, was weiß ich, alles nach Stand der Technik, alles nach Norm gemacht sozusagen. Und dann verletzt sich aber ein Kunde dabei oder kommt sogar zum Tode, ja, dann gehen wir erstmal vor Gericht. egal ob wir das jetzt quasi richtig gemacht haben oder nicht. Und im Zweifelsfall wären wir dann halt auch haftbar. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, was viele Startups auch gar nicht so auf dem Schirm haben. Das heißt, wenn man also auch einen Prototypen entwickelt und gibt den dann an seine Kunden raus, so nach dem Motto, Obacht, das ist ein Prototyp, muss ein bisschen drauf achten, ne, kann was passieren und es passiert dann was, dann kommt man sehr schnell in eine private Haftung auch, wo dann die GmbH auch nicht mehr trägt zum Beispiel. Ja. Und wenn es ganz, ganz blöd läuft, kann man sogar dafür ins Gefängnis gehen. Ne? Aber da muss man wirklich dann auch schon fahrlässig gehandelt haben. Das ist ein anderes Thema. Und ja, dann haben wir uns halt relativ lange damit auseinandergesetzt, wie können wir uns quasi so Systeme bauen, dass wir immer, sage ich jetzt mal, perfekt sichere Produkte bauen, ne? Wo einfach nichts passieren kann. Ich meine, das ist sowieso wichtig, klar, bei einem Serienprodukt, völlig klar. Aber bei einem Prototypen hatten wir halt schon so, ja, das Gefühl, da kannst du mehr Risiko eingehen, wenn du quasi gut erklärst, auf was man eben achten muss. Ne? Aber das ist leider nicht der Fall.
Und jetzt natürlich dann die interessante Frage, die allen unter den Nägeln brennt. Wie kann man sich denn vor diesen Haftungsansprüchen schützen? Kann man sich überhaupt schützen? Oder vielleicht aus deiner Sicht auch, was sollte man tun, um das Risiko einer persönlichen Haftung noch wirklich zu minimieren?
Ja, also erstmal ganz wichtig zu betonen, ich bin natürlich kein Anwalt. Das heißt, ich kann in keinster Weise irgendwie hier einen rechtlichen Rat geben. Und wir haben auch uns einen rechtliche Unterstützung da geholt. Und ich will mal sagen, die waren also von mehreren Personen und das war nicht immer unisono. Ne? Also im Zweifelsfall ist alles richterlicher Entscheid so ungefähr und da kann ich definitiv keine Garantien geben. Ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht ist, dass man eben grundsätzlich keine gefährlichen Maschinen vor allen Dingen designt. Ja? Also dass quasi man sich aller Risiken schon mal bewusst ist und das ist auch ganz wichtig. Da gibt es so ein Tool, was die Ingenieure jetzt alle kennen, FMEA nennt sich das, Failure Mode and Effect Analysis, wo du dir quasi genau bewusst machst, was kann überhaupt alles schieflaufen und was wären die Folgen? Und dann im nächsten Schritt überlegst du dir halt, was kann ich dagegen machen? Ja? Also irgendwelche Sicherheitssysteme quasi einbauen. Das heißt, das Wichtigste aus meiner Sicht ist wirklich halt, auch beim Prototypen schon auf die Produktsicherheit zu achten und vor allen Dingen natürlich dort, wo jemand persönlichen Schaden nehmen kann, ja, da nochmal besonderes Augenmerk drauf zu legen und Sicherheitssysteme eben einzubauen und zudem natürlich auch die Leute vernünftig zu schulen, also zu sagen, hey, hier liegt Spannung drauf beispielsweise, ne, das lässt sich jetzt technisch nicht verhindern, sage ich jetzt einfach mal, ja, und das darfst du eben auf keinen Fall anfassen und da irgendwie dann einen Aufkleber drauf machen oder sowas, ja. Ansonsten kann man sich davon nicht so richtig schützen. Also steht auch explizit im Gesetz drin, man kann sich darüber nicht, man kann diese Haftung nicht von der Haftung zurücktreten. Das heißt, man kann zum Beispiel keinen Vertrag machen, wo man sagt, hör zu, das ist ein Prototyp, du schließt hier jegliche Haftung aus. Das ist also explizit im Gesetz geregelt, dass das nicht zulässig ist. So, und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass in der Praxis das eigentlich nicht zu verhindern ist, dass es irgendwann mal zu einem Schaden kommt. Also stell dir mal vor, du bist jetzt ein großer Automobilhersteller und du bringst eben Millionen von Produkten auf den Markt, dann wird früher oder später irgendwann mal ein Fehler passieren. Gibt ja auch immer mal wieder Rückholaktionen, ne? Daran kann man das vielleicht sehen. Und es ist übrigens dann auch so, wenn zum Beispiel in der Fertigung was schiefgegangen ist und man auch alles richtig designt hat, dann auch dann ist man in der Haftungsfrage drin. Und natürlich ist es nicht immer so, dass da jemand in die private Insolvenz geht, sondern für dieses Mittel gibt es eben Versicherungen. Ne, Produkthaft- oder Betriebshaftpflichtversicherungen dann explizit. Nur in unserem Fall war eben das Problem, dass wir doch ein recht kleines Unternehmen sind und Prototypen herstellen. Und diese Kombination ist dann gar nicht so leicht zu versichern. Jedenfalls hatten wir einige Schwierigkeiten, einen Versicherer zu finden. Gut, glücklicherweise haben wir es mittlerweile geschafft.
Okay, also was wäre da eine ganz klare Empfehlung an Startups, die irgendwie physische Produkte bauen, wo ein Sicherheitsrisiko besteht?
Genau, also wenn das Startup selbst, sage ich jetzt mal, Ingenieure oder zumindest Techniker am Start hat, die wirklich, wirklich, wirklich wissen, was sie tun und auch schon mal eine FMEA gemacht haben, ja, dann sollten sie das tun. Das heißt, sich genau diese Gedanken machen und eben Maßnahmen vorsehen, wie nichts passieren kann. Wenn man das nicht hat, weil man jetzt irgendein Bastler ist, ja, dann sollte man sich aus meiner Sicht unbedingt professionelle Hilfe holen. Das muss kein Heidengeld kosten, aber zumindest diese FMEA, die sollte man mal gemacht haben. Ja. Zumindest bevor man so ein Produkt an Endkunden ausgibt, ne, also an Privatleute, dann wird es ganz, ganz heiß, weil das Gesetz auch so ein bisschen, also so wie ich das verstehe, ein bisschen unterscheidet zwischen Unternehmern und Privatanwendern. Ja. Also einem Unternehmer kannst du ein bisschen mehr, ich sage jetzt mal, gesunden Menschenverstand zutrauen, aber auch das ist alles richterlicher Entscheid, also nichts, worauf man sich verlassen kann.
Okay, also ich glaube, das ist eine super wichtige Information, auch etwas, wo viele Leute erst anfangen zu basteln und sich dann im Nachhinein Gedanken darüber machen, wie sie eigentlich in der Haftung stehen bei diesem Thema. Was würdest du denn empfehlen, bei wem man sich da Hilfe holen kann? Also du hast gerade, wir haben gerade eben schon über den Anwalt gesprochen, über diese Richtlinien. Gibt es irgendwie sonst noch Weiterbildungen oder Verbände, die du empfehlen kannst oder wo du sagst, da habe ich jetzt nochmal zusätzlich wirklich sehr nützliche Dinge gelernt, die mir weitergeholfen haben bei der Produktentwicklung, auch dieses Haftungsrisiko zu minimieren?
Also zuerst mal, wo wir gute Erfahrungen mitgemacht haben, ist, dass wenn man ins Handelsregister eingetragen ist, sollte man die IHK kontaktieren, weil die teilweise auch Juristen am Start haben, die einem da zumindest beratend zur Seite stehen können. Die sind natürlich keine Fachexperten, sage ich jetzt mal, für Produkthaftung, aber die können einem zumindest mal grob einordnen, wie gefährlich ist das, was ich hier mache. Und dann habe ich jetzt selber noch nicht so den Kontakt gehabt, aber die, nicht die Gewerkschaften, sondern die, jetzt fällt mir gerade der Begriff, die Genossenschaften, Berufsgenossenschaften, genau. Die haben einige Unterlagen zu dem Thema, die man sich auf jeden Fall mal durchlesen kann, die sehr gut verständlich geschrieben sind. Und soweit ich weiß, kann man die auch direkt kontaktieren, wenn man so eine konkrete Frage hat, jetzt gerade bei Maschinen, wo man sich nicht ganz sicher ist, wie man es richtig macht. Und da muss man natürlich sagen, dass wenn man auch an CE dann später mal rangeht, kommt man sowieso nicht darum rum, sich mal mit den Normen auseinanderzusetzen. Das heißt, insbesondere wenn es Normen gibt, die halt speziell für dieses Produkt zutreffend sind, dann sollte man sich die unbedingt besorgen oder eben einen Fachmann besorgen, der Zugriff auf diese Normen hat und sich die nach diesen Normen einfach arbeiten. Ne? Weil damit nimmt man sich auch viel Risiko raus, insofern, dass man, wenn man sich diese Normen angeschaut hat und sie auch anwendet, halt niemals von Fahrlässigkeit sprechen kann. Ja? Wenn dann was schief geht, dann was heißt niemals von Fahrlässigkeit reden kann. Ne? Da gibt es bestimmt auch irgendwelche Sonderfälle, aber ich sag mal, in aller Regel kann man dann zumindest nachweisen, hey, wir haben uns Gedanken gemacht und da gibt es eben ganz viel dazu. Maschinenrichtlinie ist so ein Thema, wo man sich auf jeden Fall mit auseinandersetzen sollte. Jetzt, wenn es um Maschinen geht, bei anderen Produkten zählen andere Richtlinien. Und da gibt es auch deutsche Gesetze, die von da abgeleitet sind. Also da gibt es sehr, 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 sehr viel, wo man sich einlesen kann. Wenn man das alles macht, ist man sicherlich einen Monat, anderthalb, zwei beschäftigt. Einfacher ist natürlich, mit jemandem zu sprechen, der das alles schon mal durchgemacht hat und sich da ein bisschen auskennt.
Okay, also die klare Empfehlung an alle, wenn ihr Prototypen baut und die rausgibt an Kunden, informiert euch im Vorfeld, minimiert das Haftungsrisiko. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für diesen spannenden Einblick. Ich würde mal so ein bisschen thematisch umschwenken. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, ihr unterstützt sehr stark beim Prototyping und ist natürlich auch bei uns angehende Gründer. Prototyping immer ein sehr, sehr besonderes Feld und die Leute haben immer sehr, sehr viele Fragen, was das Prototyping angeht. Wie würdest du denn aus deiner Perspektive und auch mit deiner Erfahrung, klar ist natürlich immer sehr produktabhängig, aber wie würdest du das Prototyping irgendwie, ich sag mal, mit einer Methode oder auch Schritt für Schritt angehen, damit jemand, der jetzt gar keine Ahnung hat, wie Prototyping überhaupt funktionieren kann, so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, das könnten für mich so die ersten Schritte sein in diese Richtung.
Ja, ich denke, man muss so ein kleines bisschen unterscheiden bei physischen und virtuellen Produkten. Die virtuelle Produktentwicklung habe ich jetzt nicht die mega krasse Erfahrung. Ich denke, da wird es Überschneidungen geben, aber da will ich mich jetzt auf keinen Fall als Experte für virtuelle Produkte darstellen. Bei physischen Produkten würde ich auch versuchen, nach der Lean Startup Method vorzugehen. Das heißt, Build, Measure, Learn ist ja da so der Schlagbegriff, was für mich bedeutet, schau, dass du relativ früh einen, Überbegriff Prototypen herstellst, mit dem du anfangen kannst, deine Hypothesen zu testen. Ja? Das heißt, du sagst am Anfang, hey, die Leute hätten ganz grob Bock auf ein Produkt, was diese Probleme erfüllt. Ja? Und da kann man dann aus meiner Sicht schon reingehen und einfach mal ein digitales Mockup auch machen, ja, quasi sich ein Bild von dem Produkt zeichnen und dann sagen, hey, guck mal, wir arbeiten an hier sowas, fändet ihr das cool? Und dann kommt man schon mal ins Gespräch und findet schon mal raus, ja, nee, das Produkt muss aber so und so groß sein, sonst hat es keine Praxisrelevanz oder es, man findet vielleicht schon raus, wer so der Kundenstamm ist. Und so wird das Produkt dann immer weiter verfeinert in meinen Augen, oder der ideale Weg in meinen Augen ist, dass man dann das Produkt immer weiter verfeinert, immer näher an das Endprodukt rangeht und ja, in jeder Schleife sozusagen was Neues lernt. Und das halte ich eben für ganz, ganz wichtig, dass bevor man ans Prototyping geht, man sich genau überlegt, was will ich denn mit diesem Prototypen zeigen? Ja, so ein Prototyp ist ja auch immer irgendwie ein Experiment, mit dem man irgendwas beweisen will, irgendwas zeigen, nachweisen will, wie auch immer. Und das sollte man sich eben vorher genau überlegen. Ich sag's ganz offen, mir ist selbst schon passiert, wo ich einfach gedacht habe, oh, ich will das einfach mal machen. Ich bastel jetzt mal so ein Ding, was das so grob erfüllt. Und dann war das irgendwie ein überlebensgroßes Konstrukt, was zwar funktioniert hat, aber halt überhaupt keine Praxisrelevanz hatte. Und das war halt auch so, sag ich jetzt mal, Daniel Düsentrieb-mäßig zusammengebaut, dass ich mich nie getraut habe, zum Beispiel davon ein Bild zu teilen. Ja, und das ist natürlich total falsch. Man sollte halt schon von Anfang an quasi sich Gedanken machen, das Produkt sollte zumindest schon so ungefähr aussehen wie das, was man später machen will, damit man das auch teilen kann, weil das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man rechtzeitig oder frühzeitig eben auch kommuniziert und eben Feedback einholt.
Also auch von dir ganz klare Empfehlung zu sagen, auch während des Prototypings schon offen damit nach außen gehen und potenzielle Kunden ansprechen und die vielleicht auch mit einbinden in diesen Prototyping-Prozess.
Genau, auf jeden Fall. Also ist auch ein Learning aus meiner Sicht. Ich habe damals, als ich reingestartet bin, tatsächlich ein Patent angemeldet auf meinen Sauerteigautomaten und rückwirkend gesehen war das ein gigantischer Fehler. Also erstmal hat das extrem viel Zeit geschluckt. Ich war da, ich würde mal sagen, bestimmt 4 Monate beschäftigt, ja, dieses Patent auszuschreiben und dann die stetigen Iterationen mit dem Anwalt hin und her. Dann hat das so roundabout 15.000 Euro gekostet. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Wenn du jetzt noch die Opportunitätskosten quasi oben drauf rechnest, eine ganz schön teure Geschichte. Und da muss man eben begreifen, dass so ein Patent ja erstmal keinen echten Schutz darstellt. Ne? So ein Patent ist erstmal nur das Recht zu klagen, wenn dich jemand kopiert. Und jetzt muss man sich vor Augen führen, dass so ein Rechtsstreit, den hätte ich als Privatperson niemals durchführen können. Ja? Da bin ich jetzt nicht hundertprozentig informiert, aber soweit ich weiß, hilft da auch keine Rechtsschutzversicherung. Ja? Und man muss da schon so 500.000 ungefähr in petto haben, quasi, um so einen Rechtsstreit durchzuführen. Also das sagen zumindest die Quellen, die ich da im Nachhinein dann dummerweise erst gelesen habe. Und wenn ich das Ganze nochmal machen würde, dann würde ich erstmal nicht an den Patentanwalt gehen, sondern das einfach selber schreiben, weil am Ende des Tages habe ich doch das Ding 3/4 selber geschrieben. Und dann würde ich, glaube ich, einfach nur ein kleines Gebrauchsmuster anmelden oder sowas. Ja. Oder sage ich jetzt mal, eine Technologie im Inneren des Produktes patentieren, die ich am Anfang nicht gezeigt habe. Weil das ist so ein bisschen das Problem am Patent. Dass, wenn du einmal offenlegst, was du da machst, ist es nicht mehr patentierbar. Das heißt, wenn du quasi damit früh an Kunden rangehst, dann musst du sehr aufpassen, was du da teilst, weil sonst kann es dir passieren, dass du es eben nicht mehr patentieren lassen kannst. Ich glaube aber, viel, viel wahrscheinlicher, als dass dich jemand kopiert, ist, dass du am Markt vorbei entwickelst. Und deswegen würde ich jetzt rückwirkend sagen, während Learning so früh wie möglich an Kunden halt rangehen, denen zeigen, was du machst und so weiter und so fort. Gut, bei uns war es jetzt ein bisschen blöd, weil wir hatten von den Kunden die Rückmeldung, dass alles super ist, finden sie mega geil, wollen sie haben. Der Twist war halt am Ende des Tages die Nachhaltigkeit tatsächlich, weil wenn man es wirklich nachhaltig macht, dann ist es halt Faktor 4-mal so teuer wie das, was man gewöhnt ist. Und da waren die Leute dann nicht mehr bereit zu. Ne? Da muss man schon sehr aufpassen. Wie gesagt, sind wir wieder beim Thema Hypothesen. Was testet man wann und wie? Und jetzt in meinem Fall zum Beispiel wäre es total sinnvoll gewesen, frühzeitig halt dieses, sind Leute wirklich bereit, deutlich mehr Geld für ein nachhaltiges Produkt auszugeben, das eben zu testen. Ja. Aber gut, hinterher ist man immer schlauer.
Ja, klar, das weiß man vorher nicht, aber ja, dieser ökonomische Faktor spielt natürlich auch immer bei solchen Produkten mit rein. Vielleicht gerade an der Stelle, wenn wir schon über Patente, Gebrauchsmuster und so weiter sprechen, wenn sich jemand aus der RPTU über das Thema informieren will, hier im Gebäude 32 beim Patent- und Informationsamt des Landes Rheinland-Pfalz findet ihr alle möglichen Informationen. Besucht da gerne unsere Kollegen und informiert euch, wenn ihr ein Produkt, ein Gebrauchsmuster, ein Design und so weiter schützen möchtet. Ich möchte noch mal kurz ein kleines Stück zurückgehen. Wir haben vorhin auch über virtuelle Produkte gesprochen. Du hast gesagt, du bist nicht so der Experte, aber ich habe mir eine Frage aufgeschrieben, die mich interessieren würde. Vielleicht kannst du sie ja beantworten oder hast da auch schon mal Erfahrungen sammeln können. Und zwar bei virtuellen Produkten, da denkt man ja häufig nicht an die Haftungsfrage. Aber welche Haftungs ja, Fälle können dann bei virtuellen Produkten auftreten. Ich sag mal Stichwort vielleicht auch Sicherheitslücken, Eingriffe auf irgendwie Datenschutz und so weiter. Fällt dir da zufällig spontan was zu ein, wie so man auch mit einem digitalen Produkt schnell mal in die Haftung rutschen kann?
Da bin ich jetzt auf jeden Fall deutlich aus meiner Komfortzone raus. Also, nach meinem ganz, ganz rudimentären Verständnis, ne, ist es schon so, dass du auch mit einem virtuellen Produkt in eine Haftungsproblematik reinkommen kannst. Jetzt ist es immer so, und das gilt übrigens auch für das, was ich vorhin gesagt habe, die Wahrscheinlichkeit, dass du da wirklich in einen Haftungsfall reinkommst, die ist grundsätzlich sehr, sehr gering, ja. Das muss man einfach schon sagen. Es ist ja nicht so, dass ständig da jemand ums Leben kommt, ja, oder was Größeres eben passiert, was einem da wirklich an den Kragen gehen kann. Nur, wenn es dann passiert, dann kann es eben dein Leben quasi beenden, ja. Und das ist eben so ein bisschen, was man beachten muss. So. Bei einem virtuellen Produkt kommt ja selten jemand ums Leben, ja. Wenn es dort natürlich einen Datenschutzverstoß gibt, dann ist man natürlich dafür haftbar, ja. Aber da muss schon einiges zusammenkommen, dass es da wirklich zu so einem grandiosen Versagen, sage ich jetzt mal, kommt. Und ich denke, sobald man sich einmal mit DSGVO auseinandergesetzt hat, ist das ja auch gar nicht so dramatisch. Ja, die paar Sachen, die man da eben beachten muss, die kriegt man auch als Softwareentwickler sich, sage ich mal, draufgeschafft. Und wenn man das zumindest vorsieht, dann kann ich mir persönlich jetzt nicht vorstellen, dass man da dafür in den Knast geht, sage ich jetzt mal so auf gut Deutsch. Aber nochmal, da habe ich wirklich so gut wie gar keine Ahnung. Ja, ich habe noch nie eine Software auf den Markt gebracht, deswegen habe ich mich auch in der Hinsicht noch nie intensiv damit beschäftigt.
Okay, aber auch trotzdem die Empfehlung, informiert euch, auch für virtuelle Produkte kann man haftbar gemacht werden und ja, gegebenenfalls wirklich mit einem großen Schaden am Ende dastehen. Ich würde mal noch so ein bisschen auf euren, also ich sag mal, Alltag oder auf eure Arbeit, eure Produkte generell eingehen. Gibt es irgendwie ein Beispiel oder ein Projekt, was dir einfällt, von dem du uns berichten kannst, wie ihr Unternehmen, muss ja auch gar nicht namentlich nennen, bei der Produktentwicklung weitergeholfen habt und wie die quasi auf euch zugekommen sind und wie dann so der gesamte Prozess eurer Arbeit war, damit man auch mal so ein, ja, so einen gesamten Zyklus, sage ich mal, mit einem Kunden bei euch nachvollziehen kann. Das würde mich interessieren.
Ja, also ein Kunde, der aus meiner Sicht ein super, super geiles Produkt und auch ein geiles Projekt hat. Es ist noch nicht so richtig öffentlich, aber ich glaube, ich darf sagen, das ist André Rehm. Der hat einen Müllsortierautomaten entwickelt. Und es gibt schon Produkte, die so ungefähr in diese Richtung gehen, aber die sind alle super langsam, super umständlich zu bedienen. Und er hat wirklich ein Konzept gefunden, wie du quasi im Vorbeigehen quasi Müll in etwas reinwirfst, was aussieht wie ein Mülleimer. Und intern wird das dann über clevere KI-Systeme so sortiert, dass der Müll halt quasi automatisch getrennt wird. Ja? Und das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, weil es demnächst eine Verordnung gibt, oder die ist, glaube ich, schon beschlossen, nur noch nicht in Kraft, dass Unternehmen eben sehr genau tracken müssen, was sie für Müll produzieren. Und eben auch nach den verschiedenen Kategorien. Wenn man sich jetzt vorstellt, das müsste man händisch machen, ja, das wäre Irrsinn, ja. Und da kommt sein Produkt eben genau zur richtigen Zeit in meinen Augen. Das Ding könnte in meinen Augen wirklich in jeder Firma stehen und normale Mülleimer ersetzen und man hätte eben erstmal perfekt getrennt Müll. Das ist schon mal eine schöne Sache. Es gibt ja immer noch einen Haufen Fehlwürfe auf jeden Fall. Und ja, die Firmen haben halt eben noch den Zusatzvorteil, dass sie eben niemanden einstellen müssen, der ihren Müll sortiert und wiegt dann auch, ne? Genau. Und er hat, wie gesagt, so ein super cleveres System, ist aber selbst ja, KI-Spezialist und eben kein Maschinenbauingenieur. Und wir haben uns eben mit ihm zusammengesetzt und konnten da in sehr, sehr kurzer Zeit quasi seine Mechanik, die dahinter steht, um 1000% verbessern, wirklich. Und das war erstmal für uns super cool, weil wir haben gesehen, okay, hier können wir richtig einen Mehrwert schaffen, richtig den Leuten helfen. Und andererseits war es für ihn auch, glaube ich, sehr, sehr cool. Ich denke, es wird auch dazu kommen, dass das jetzt tatsächlich patentiert wird, was er davor hat. Und das will ich vielleicht auch nochmal sagen, nicht immer ist ein Patent schwachsinnig. Ja? Man muss sich nur vorher genau Gedanken machen, was will man mit dem Patent und das System eben auch seiner Firma so bauen, dass man dann mit diesem Patent auch arbeiten kann.
Ja, super spannend. Und das zahlt ja auch quasi auch nochmal ein bisschen auf das, was wir am Anfang gesprochen haben, das Thema Nachhaltigkeit mit allen. Also hat quasi InnoCaper auch nochmal bei Thema Nachhaltigkeit mithelfen können bei dem Protokoll André. Also klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Wir nähern uns so langsam dem Ende. Ich habe noch so ein paar, ja, Reflexionsfragen und so Inspirationen. Also es geht mir noch so ein bisschen um so ich sag mal so, deine Motivation. Aber bevor wir dazu kommen, sehe ich gerade, habe ich noch eine andere Frage. Wenn du Prototypen siehst, von Leuten, die auf euch zukommen, oder auch wenn du mal so rausgehst und dir auch von Startups die Prototypen anguckst, was würdest du denn sagen, sind so die häufigsten Fehler, die die machen? Ich habe ja hier auch so minutiert Pragmatismus vor Perfektion. Wir haben ja hier auch viele Wissenschaftler bei uns, die sehr zum Perfektionismus tendieren. Was siehst du da, wenn du rausgehst?
Ja, ich denke, das ist ein Problem, wo sehr viele Erfinder in diese Falle reintappen, nämlich zu sagen, okay, ich baue das Ding jetzt genauso, wie ich es im Kopf habe und das wird mega geil und dann ist es eben total aufwendig konstruiert und gemacht und ja, dann braucht man eben auch sehr, sehr lange. Auch hier gilt Pareto-Prinzip. Das heißt, man kann relativ schnell mit einfachen Mitteln, wenn man sich davor mal ein bisschen Gedanken macht, zu einem Prototypen mit geringem Aufwand kommen. Und auch da sind wir wieder beim Thema, was will man mit dem Prototypen zeigen? Oft macht es aus meiner Sicht Sinn, zum Beispiel ein Teil des Systems, also ein Teilkonzept nochmal quasi konzeptionell auseinanderzunehmen und zu sagen, okay, es gibt hier drei oder vier verschiedene Möglichkeiten, wie wir das jetzt konkret umsetzen können. Es ist nicht, sage ich jetzt mal, aus der Theorie raus erkennbar, was das beste System ist. Wir bauen jetzt einfach mal kleine Demonstratoren, die nur diesen einen Aspekt quasi untersuchen. Ja? Und dann findet man schon mal raus, okay, das funktioniert hier am besten. Ne? Oder man zeichnet das mal, weiß dann grob, welche Teile man braucht und fragt die einfach mal an. Ja? Dass man mal eine Vorstellung bekommt, auch was kostet der Spaß. Weil man darf nicht vergessen, wenn man so einen Prototypen quasi perfektioniert, dann hat man halt schon einen Großteil der Arbeit bis zum serienreifen Produkt gemacht. Stimmt nicht ganz, aber ne, sehr, sehr viel Zeit eben reingesteckt. Und die Opportunitätskosten, denen muss man sich bewusst sein. Und es ist natürlich ein Riesenproblem, wenn man dann danach erst feststellt, scheiße, so können wir das niemals später umsetzen, weil es dann einfach viel, viel, viel zu teuer wird. Ja. Und du hast so ein bisschen drauf angespielt und das sehe ich schon auch so, dass so ein Prototyp nicht unbedingt perfekt sein muss, ja. Persönlich bin eigentlich ein Fan davon, wenn man den Prototypen so ein bisschen zerlegt eben in seine Funktion, also einmal so ein Mockup quasi macht, was zeigen soll, so soll es mal aussehen. Das ist der Design-Aspekt, das ist der Formfaktor, das ist die Haptik, ja, hat aber noch keine Funktion. Und getrennt davon quasi einen Funktionsprototypen macht, wo man quasi nachweist, dass die Funktionen so in der Realität machbar sind, ja, und natürlich auch damit man ein bisschen Erfahrung sammelt, ja. Was sind so typische Probleme mit der Technologie, die wir da einsetzen wollen? Was kann hier schiefgehen? Auch wo sind die Sicherheitsprobleme? Und dann erst, wenn man sichergestellt hat, dass man da auf die richtigen Konzepte setzt, dann das Ganze zu verheiraten in ein seriennahes Produkt, weil erfahrungsgemäß dort halt die meiste Zeit drin steckt, das dann wirklich so zu perfektionieren, dass es eben, ne, für die Serie, für den wirklichen Markt dann geeignet ist.
Ja, super spannend und vielen Dank auch für die Einblicke. Jetzt noch zum Abschluss. Du bist ja auch selbst Gründer, du arbeitest viel mit Gründern und Startups. Gibt es irgendwie Ratschläge, die du weitergeben möchtest, Tipps oder vielleicht auch Missverständnisse, die es über das Thema Gründen gibt, die du noch aufklären möchtest?
Ja, also da gibt es schon so ein paar Themen. Wie soll ich sagen, ich bin relativ passionate, was so das Thema Produktivität angeht, weil ich sag mal, dieser typische Ratschlag, wenn du ein Startup gründest, dann musst du 100 Stunden die Woche arbeiten, sonst machst du was falsch, den halte ich für fundamental falsch. Weil wenn man mal wirklich ehrlich zu sich selbst ist, wie gut ist Arbeit, die man nach der 10. Stunde noch gemacht hat? Mir ist selber schon passiert, dass ich am nächsten Tag dann nochmal drauf geguckt und habe gedacht, ach du Scheiße. Ist ja wirklich einfach schlecht. Kann ich gerade nochmal neu machen, ja. Und deswegen bin ich eher ein Fan davon, auf Effizienz zu schauen. Also natürlich, bevor man auf Effizienz schaut, das Allerwichtigste ist, das Richtige zu tun. Ne? Ist viel, viel wichtiger, als es schnell zu tun oder viel Stunden reinzubuttern. Also sich ein bisschen Zeit nehmen, überdenken, macht man wirklich gerade das Richtige, bringt das Unternehmen, die Firma, die Idee gerade weiter. Und dann eben zu schauen, dass die Zeit, die man einsetzt, so effizient wie irgendwie möglich ist. Und ich bin kein Fan von 100-Stunden-Wochen. Das war das, was ich
Wichtig,
Was ist denn?
wichtiges Statement, klar, wenn man halt selbstständig ist und auch ein eigenes Unternehmen, da muss man natürlich auch gewisse Stunden rein investieren, aber ich glaube, von 100 Stunden Wochen ist keiner von uns ein Fan, zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Und gibt es irgendwie auch noch eine Frage oder irgendwas, das, was dir bisher noch nie in einem Interview oder in so einem Gespräch gestellt worden ist, was du irgendwie noch gerne beantworten würdest, irgendwie noch einen Tipp, den du mitgeben willst?
Boah, also, nee, eigentlich nicht. Wir haben schon über relativ viel gesprochen. Ich glaube, wir haben noch 1000 Fragen, die wir theoretisch auch noch klären könnten. Ich könnte mit dir sicherlich auch noch 2, 3 Stunden weiterreden, einfach weil es mir auch Spaß macht. Also schon mal danke dafür. Vielleicht noch mal so einen kleinen Tipp, Richtung Gründer. Ich sehe leider zu oft, dass Leute gründen, weil sie die Absicht haben, reich zu werden. Und das halte ich für den falschen Weg. Wenn man wirklich zuverlässig reich werden will, dann sollte man in eine Investmentbank gehen, ne? Vorausgesetzt, dass man die Wits dazu hat. Aber Gründen ist kein guter Weg, um reich zu werden. Allein aus dem Grund, weil es eben so unfassbar unwahrscheinlich ist, dass das Unternehmen funktioniert. Und noch viel, viel unwahrscheinlicher ist, dass man dann noch ein Unicorn wird, ne? Also das ist einfach die falsche Motivation. Ich denke, man sollte eine Vision haben, die man wirklich ehrlich glaubt. Und auch ein bisschen besessen sein davon, muss man wahrscheinlich auch. Ja, und dann hat man eine gute Chance, es irgendwie zu packen. Aber als reich werden als Motivation halte ich für keine gute Idee. Kann auch funktionieren, ne? Aber halte ich für keine gute Idee.
Aber was ist denn eure Vision für InnoCupper? Ich meine, wir haben gerade gesprochen, ihr seid in den ersten 2 Monaten. Wo siehst du denn dich, das Unternehmen, sagen wir mal, in 5 bis 10 Jahren? Wo wollt ihr hin?
Genau. Also ich bin ziemlich sicher, dass wir gut sind in dem, was wir tun, erstmal. Und unser Weg aktuell ist einfach zu sagen, hey, wir sorgen dafür, dass unsere Kunden einfach mega zufrieden mit uns sind. Ja, das ist wirklich unsere allerhöchste Prio. Jeder Kunde wird mit der höchsten Aufmerksamkeit quasi bedacht und wir geben uns immer maximal viel Mühe, um alles wirklich so gut wie irgendwie möglich zu machen. Und ich denke, das meiste wird danach folgen. Ja? Und wenn man jetzt mal so ein bisschen perspektivisch denkt, also ich habe ja vorhin schon gesagt, so unsere Mission und Vision, dass wir quasi die Unternehmen zu Innovationsführern machen. Das ist natürlich total zentral bei uns im Bewusstsein. Und in so 2, 3 Jahren, denke ich, ist vielleicht realistisch, dass wir so in der Region zumindest als der Innovationsdienstleister quasi gesehen werden. Ja? Das, denke ich, ist ein vernünftiges Ziel und ich bin auch ziemlich sicher, dass wir das schaffen werden.
Strebt ihr auch, also wollt ihr das Ganze so klein halten, ich sag mal in eurem schon auch sehr engen Team, wir kennen euch jetzt lange, oder strebt ihr auch ein Wachstum an, dass ihr sagt, wie, vielleicht auch jetzt in naher Zukunft mal Mitarbeiter einstellen, oder wollt ihr das quasi so im Kleinen für euch behalten? Es ist ja auch immer eine Entscheidung, ne? Wenn man das Wachstum anstrebt, übernimmt man natürlich auch noch mehr Verantwortung für Mitarbeitende und so weiter. Wie seid ihr da, was das Thema Wachstum angeht, aufgestellt, oder was ist da so eure Idee?
Also wir wollen definitiv wachsen, allein aus dem Grund, weil die, ich sage jetzt mal ein bisschen pathetisch, ne, aber die Probleme, die die deutsche Wirtschaft zu tackeln hat, die sind so riesig, dass wir das zu zweit dann nicht mehr schaffen. Ja? Und auch den Firmen wollen wir halt helfen. Wir wollen natürlich auch den Konzernen helfen. Klar, das können wir jetzt schon in gewissem Rahmen, aber ne, für gewisse Projekte brauchst du einfach eine gewisse Mannstärke auch. Und dann träumen wir natürlich auch so ein bisschen davon, quasi den ganzen Ingenieuren und fähigen Menschen einen Job zu bieten, wo sie sich eben auch kreativ entfalten können. Ja, weil das ist so ein bisschen auch das Problem. Ich kenne super viele Ingenieure, die quasi als Kinder mal Lego gebaut haben, ne, und dann sich vorgestellt haben, quasi so kreative Erfinder quasi zu sein. Und die Realität sieht aber leider ganz anders aus in den meisten Unternehmen, in den meisten Arbeitsalltagen. Und denen haben wir natürlich schon die Hoffnung, dass wir irgendwann mal denen genau den Job bieten können, den sie eigentlich machen wollen. Und natürlich damit dann auch die besten Talente sozusagen für uns gewinnen. Das haben wir schon vor. Ja. Aber jetzt wollen wir erstmal unsere Konzepte so weit ausfeilen, dass wirklich wir unseren Kunden quasi ideal helfen können. Das ist jetzt aktuell unsere höchste Prio. Und erst, wenn wir das quasi perfektioniert haben, in Anführungszeichen, erst dann werden wir dran denken, ja, unseren Kreis zu vergrößern.
Das klingt super spannend. Ich wünsche euch dabei auch ganz, ganz viel Erfolg. Lieber Lars, schön, dass du da warst im Podcast, dass wir über das Thema Prototyping gesprochen haben, dass du uns auch so einen Einblick in euer Unternehmen InnoCupper gegeben hast. Wir können ja schon mal anteasern, dass da gegebenenfalls auch noch was kommen wird für unsere Zielgruppe in Richtung Prototyping E-Learning bei uns auf der Homepage. Aber mehr dazu findet ihr dann auch in naher Zukunft auf unseren Social Media Kanälen. Vielen lieben Dank, dass du da warst und Ja, ich hoffe, dass man sich in naher Zukunft bald nochmal sieht und wir behalten die InnoCover im Auge. Jeder, der irgendwie Unterstützung braucht beim Thema Prototyping, kann sich natürlich selbstverständlich bei euch melden. Ich werde auch nochmal eure Kontaktdaten in den Shownotes hinterlegen und ja, bedanke mich für das spannende Gespräch.
Ja, auf jeden Fall. Also mir hat es mega viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank auch von meiner Seite. Und ja, bis bald, hoffe ich.
Wie immer möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Gästen bedanken für ihre Zeit und ihre Einblicke in ihre spannenden Unternehmen. Für weitere Informationen rund um das Thema Gründung und Startup besucht unsere Homepage unter www.ideenwald.org oder unter www.gründungsbüro.ue.info. Wir freuen uns auf eure Ideen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt über Stock, Stand, Startup, der Ideenwald-Podcast.